Wenn jetzt also über Kreatin gesprochen wird, heißt es häufig, es erzeugt mehr Muskulatur. Und das, muss man ganz klar sagen, das greift zu kurz. Der primäre Effekt ist nicht mehr Muskelmasse, sondern eigentlich eine andere Voraussetzung, mehr Leistungsfähigkeit.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Hallo Menschen, willkommen zu einem neuen Paracelsus Lab Deep Dive, in dem wir über ein Thema sprechen, das doch medial sehr diskutiert wird. Wer sich heute mit dem Thema Gesundheit, Ernährung oder auch Supplementierung beschäftigt, kommt nämlich an einem Stoff nicht vorbei, Kreatin. Es ist überall auf sozialen Medien, in anderen Podcasts, aber auch im Fitnessstudio wird man damit konfrontiert, in Gesundheitsforen, im Freundeskreis, alle berichten, sie nehmen Kreatin und es ist doch die beste Wahl, die man treffen kann. Ja, die einen sagen, Kreatin müsste eigentlich sowieso fast jeder nehmen, eines der bestuntersuchtesten Supplements überhaupt, wirksam, sicher und sinnvoll. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die sagen, das ist irgendetwas für Bodybuilder, das zieht Wasser in die Muskulatur, man wird aufgeschwemmt, die Nieren werden belastet. Es ist völlig unnatürlich und ist nur was für Extremsportler vielleicht. Und genau hier merkt man, wenn ein Thema gleichzeitig gefeiert und gefürchtet wird, dann lohnt sich doch ein genauerer Blick darauf. Denn vielleicht reden wir bei Kreatin gar nicht über ein reines Sportprodukt, wie es viele Jahre vielleicht auch angewendet worden ist. Vielleicht reden wir eher über das, was grundlegend wichtig ist, nämlich wie der menschliche Körper Energie bereitstellen kann. Und zwar in der Muskulatur, im Gehirn und natürlich auch in bestimmten Lebensphasen, im Alter oder unter hohen Belastungen. Denn das müssen wir vorweg festhalten. Kreatin ist kein Stimulanz- oder Steroidhormon, was für Wachstum sorgt. Es wirkt also nicht wie Koffein, was uns eher pushen würde und irgendwie dann auch künstlich pushen würde. Oder unser Nervensystem stimuliert oder ein Steroidhormon, das eher für Wachstum sorgen würde. Nein, Kreatin ist vielmehr Teil eines uralten biologischen Systems, das Energie dann verfügbar macht, wenn es quasi sofort gebraucht wird. Und dann insbesondere auch an der Muskulatur. Und genau deshalb taucht Kreatin heute auch in einem anderen Licht auf. Die Forschung wird viel breiter, es geht in andere Richtungen. Also nicht nur auf das Thema Kraftsport oder Funktion und Auswirkung auf die Muskulatur, sondern auch bei Themen wie gesund altern, Muskelerhalt, körperliche Funktion, mentale Belastbarkeit, den Themen rund um Regeneration oder bei Energiemangelsituationen und auch bei dem Thema kognitive Leistungsfähigkeit. Immer dann taucht Kreatin auf. Die Forschung ist relativ breit. Und genau das wollen wir uns in diesem Deep Dive einmal genauer anschauen. Was ist Kreatin eigentlich wirklich? Muss man davor Angst haben? Oder ist es vielleicht wirklich ein natürlicher Stoff? Wie produziert der Körper Kreatin und speichert es ein? Was macht eigentlich das Gehirn mit Kreatin? Und wann macht es Sinn, Kreatin zu verwenden? Und letztendlich wollen wir natürlich aufklären, ob dieser Hype jetzt gerechtfertigt ist oder ist es vielleicht wirklich unterschätzte Physiologie und Kreatin muss einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Also lasst uns dazu direkt einmal reingehen und zunächst das Wichtigste und dann auch Entzaubernde zu Kreatin sagen. Kreatin ist kein Fremdstoff für uns. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn wir es produzieren können, muss es Teil von uns sein. Der menschliche Körper produziert Kreatin selbst. Dafür braucht er verschiedene Aminosäuren. Die Aminosäuren sind Glycin, Arginin und Methionin. Dann hat man die mal gehört, also proteinogene, eiweißbildende Aminosäuren. Und diese Synthese dieser Aminosäuren, dass Kreatin daraus gebildet wird, findet dann in den Nieren statt und dann im weiteren Verlauf überwiegend in der Leber. So, am Ende entsteht ungefähr 1 bis 2 Gramm Kreatin pro Tag, abhängig je nachdem von Muskelmasse, Ernährung, Alter und auch Stoffwechsellage. Und zusätzlich können wir Kreatin über die Nahrung zuführen, vor allen Dingen über tierische Lebensmittel. Kreatin zählt zu den sogenannten Kaninutrienten, sprich bestimmte bioaktive Substanzen, die ich ausschließlich über Fleisch aufnehmen kann. Dazu gehören dann auch Carnitin, Taurin gehört mit dazu und einige andere mehr, Carnosine. Und wir finden also Kreatin vor allen Dingen in Fleisch, in Fisch, in Wildtieren, Meeresfrüchten. Pflanzliche Lebensmittel liefern praktisch kein relevantes Kreatin. Das ist ein Grund, warum, wenn wir uns die Datenlage nämlich dann anschauen, warum es interessant sein kann, dass vor allen Dingen Menschen mit vegetarischer oder veganer Ernährung deutlich besser auf die Kreatingabe reagieren können, häufig auch niedrigere Kreatinspeicher haben und dementsprechend quasi stärker auf die Supplementierung, wenn man es quasi von außen zuführt, reagieren können. Der Körper speichert dann insgesamt zwischen 100 bis 140 Gramm Kreatin im Körper. Das hängt logischerweise auch mit der Muskelmasse zusammen und natürlich auch mit dem Alter. Der spannende und wichtige Punkt ist, Kreatin ist schon mal nicht nur ein reines Lifestyle-Molekül. Das muss man mal eingenommen haben, dann geht es einem besser, sondern erstmal ist es ein natürlicher Bestandteil der menschlichen Biologie. So, und jetzt müssen wir natürlich klären, was macht dann Kreatin eigentlich bei uns im Körper? Wenn ich schon gesagt habe, es hat weniger zu tun mit der Stimulation von Muskelwachstum beispielsweise, dann sollten wir doch darauf schauen, wie Kreatin überhaupt arbeitet und wirkt. Und dafür müssen wir uns einmal den Energiestoffwechsel in unseren Zellen anschauen. Die meisten haben sicherlich schon mal etwas von Adenosin Triphosphat gehört. Das ist unser universeller Energieträger im Körper, Adenosin und dann drei Phosphatgruppen. ATP ist quasi der unmittelbare Energieträger, der in Zellen wirkt. Die Körperzellen beschäftigen sich damit, ATP zu produzieren und dann können Aufgaben verrichtet werden, wobei ATP verbraucht wird. Und ATP-Verbrauch heißt nichts anderes, als dass eine Phosphatgruppe abgespalten wird. Das nur auch schon mal vorweg. Und letztendlich brauche ich also Energie für jede Bewegung, jeden Gedanken, jede Muskelkontraktion, aber auch an jedem Ionenkanal, an den Zellen, Reparaturreaktionen und so weiter und so fort. Das Problem ist, der ATP-Speicher, der verfügbar ist, ist relativ klein. Also das, was wirklich an ATP pro Zelle erstmal zur Verfügung steht. Natürlich kann der Körper immer weiter neue Energie aus unseren Energieträgern gewinnen, also aus Zucker, aus Fetten, aus Eiweißen. Aber das, was dann an Energie zur Verfügung steht, an direktem ATP, ist eher etwas geringer. Das heißt, es muss immer neu gebildet werden. Wenn also plötzlich viel Energie gebraucht wird, muss ATP sofort regeneriert werden. Und hier kommt jetzt Kreatin ins Spiel. Ein Großteil des Kreatins liegt nämlich nicht nur als freies Kreatin vor, sondern ist gebunden an eine Phosphatgruppe. Wir nennen das Ganze dann Kreatinphosphat oder Phosphokreatin. Das sind die beiden Begriffe, die man in dem Kontext vielleicht schon mal gehört hat. Und dieses Molekül, also Kreatin mit einer Phosphatgruppe, spendet blitzschnell eine Phosphatgruppe an ein verbrauchtes Energiepaket, das nennen wir dann nicht mehr ATP, also Triphosphat, sondern ADP, Diphosphat. Und daraus wird dann ganz schnell und blitzschnell wieder ATP gebildet, in Sekundenbruchteilen. Und das bedeutet, um diese Energie zu resynthetisieren, braucht es keine Mitochondrien, also keine Kraftwerke der Zellen. Es braucht keinen Fett- oder Glykogenspeicher. Kreatin ist in der Vorstellung quasi eher wie so eine kleine Ersatzbatterie, die man hat, direkt am Einsatzort, an der Muskulatur vor allen Dingen. Und sie springt genau dann ein, wenn der Energiebedarf plötzlich hochschießt. Also zum Beispiel, wenn ich mich entscheide, aufzustehen oder schnell bewegen zu müssen, einen Sprint einzulegen, etwas zu heben. Auch bei Themen, wenn ich beispielsweise stolpern würde oder im Training, und da merken wir schon den Zusammenhang, wenn die Belastung höher wird, ich quasi mit schweren Gewichten trainiere. Oder, und das ist der andere Bereich, der immer mehr erforscht wird, wenn ich eine hohe kognitive, eine neuronale Aktivität habe. Kreatin erzeugt also nicht künstlich Energie, sondern eine Art von Zwischenspeicher, der quasi vorhanden ist, stellt mir schneller Energie zur Verfügung. Und diese schnellere Energieverfügbarkeit kann natürlich sehr spannend und wichtig sein, um im Alltag gut zurechtzukommen oder ein Training besser zu absolvieren. So, und dieses Kreatin, was wir dann haben, zwischen 100 bis 140 Gramm gespeichert im Körper, findet sich zu 95% in der Skelettmuskulatur, also in der Bewegungsmuskulatur eures Körpers. Und das ergibt auch Sinn, denn Muskeln müssen ständig zwischen Ruhe und Spitzenleistung im Idealfall wechseln können. Und ein Muskel ist in einer Warteposition und dann muss er plötzlich liefern, sofort. Und genau dafür ist dann Kreatin ideal. Also nicht nur in Hochleistungssituationen, das ist schon etwas, was physiologisch bei uns allen vorhanden ist, auch wenn wir kein Krafttraining betreiben. So, die restlichen 5% des Kreatins, auch wieder als Phosphokreatin gebunden im Regelfall, finden sich in anderen Organen, quasi Organen oder Gewebstrukturen, die sehr energieintensiv sind. Dazu gehört dann einmal das Gehirn, das Herz, die reproduktiven Organe und auch an der Netzhaut. Und genau an dieser Verteilung zeigt sich, Kreatin ist kein einzelner Muskelbestandteil. Es ist natürlich der Hauptfokus, aber wir haben im Idealfall auch viel Muskulatur. Es ist ein Energiemolekül für Hochleistungsgewebe. So könnten wir es eher beschreiben. Wenn jetzt also über Kreatin gesprochen wird, heißt es häufig, es erzeugt mehr Muskulatur. Und das, muss man ganz klar sagen, das greift zu kurz. Der primäre Effekt ist nicht mehr Muskelmasse, sondern eigentlich eine andere Voraussetzung, mehr Leistungsfähigkeit. Vor allem bei kurzen und intensiven Belastungen, wiederholten Sprints, im Krafttraining, bei explosiven Bewegungen, bei Intervallen mit kurzen Pausen. Was heißt das praktisch? Vielleicht eine Wiederholung mehr, die man umsetzen kann mit einem höheren Gewicht, vielleicht etwas mehr Leistung im letzten Satz der Wiederholung im Krafttraining, vielleicht schnellere Erholung zwischen den Intervallen. Wir sprechen hier von einem kürzeren Zyklus in der Umwandlung von ADP zu ATP. Hier habe ich dann also quasi kleinere, aber wichtige Effekte, die im Training durchaus wichtig sein können, weil es das Training effizienter gestalten kann. Wenn jemand über Monate quasi mehrere Prozent, vielleicht so 2-3% besser trainieren kann, kann daraus langfristig wirklich auch eine Leistungssteigerung werden. Und deshalb ist Kreatin kein Muskelaufbaupulver. Es ist eher ein Verstärker der Trainingsqualität durch mehr und schnellere Energie, die zur Verfügung steht. Und hieraus wird schon klar, ich muss natürlich die Kreatinversorgung gerade für die Muskulatur immer auch an ein Training koppeln. Alleine wird es nicht funktionieren. Und das bedeutet auch, dass nicht automatisch Muskulatur wächst durch die Einnahme von Kreatin, sondern erstmal nur die Energieverfügbarkeit sichergestellt werden kann oder verbessert werden kann. Dennoch stellen ja die ein oder anderen fest, oder es ist einer dieser Mythen oder Themen, die mit dazugehören, wenn wir über Kreatin sprechen, dass Kreatin uns irgendwie zu Gewichtszunahme führen kann, uns aufschwemmt, Flüssigkeit einspeichert. Kurz gesagt, Kreatin macht definitiv nicht dick, aber was häufig passiert ist, dass Kreatin eine erhöhte Wasserspeicherung hat innerhalb der Muskelzelle. Das heißt, nehme ich mehr davon auf und Kreatin gelangt zu 95% in die Muskulatur, dann wird auch mehr Wasser eingespeichert. Und ja, das stimmt, dann kann gerade zu Beginn der Einnahme zwischen 1 bis 2 Kilogramm Körpergewicht zugenommen werden. Aber das ist nicht automatisch Fett, sondern erstmal Flüssigkeitszunahme. Und es ist natürlich die Zunahme an Gewicht, was für die einen oder anderen vielleicht auch von Interesse sein könnte, Wassereinlagerung, nicht direkt Muskulatur, auch wenn der Muskel selbst vielleicht aufgeschwemmter und größer aussieht. Es ist quasi eher ein Zeichen veränderter intrazellulärer Hydration, also Flüssigkeitsverfügbarkeit im Muskel. Ein anderes Thema, was im Kontext von Kreatin immer wieder auftaucht, ist, dass Kreatin das Verletzungsrisiko erhöht. Da muss man ganz klar sagen, es gibt dafür keine überzeugende pauschale Evidenz. Aber jetzt können wir uns Folgendes vorstellen und da taucht es unter Umständen noch auf oder vielleicht haben es Menschen auch selbst schon mal in der Erfahrung gemacht. Wenn mehr Energie zur Verfügung steht und ich in der Lage bin, etwas intensiver zu trainieren, als ich es ohne Kreatin tun würde und ich vielleicht mich selbst auch überschätze, dann steigt die Trainingsintensität, vielleicht nimmt man sich etwas weniger Regeneration, ignoriert das und gerät dann eher in ein Übertraining und vielleicht entstehen dann auch so etwas wie Verletzungen. Das Problem liegt dann aber nicht primär an Kreatin, sondern eher an der eigenen Trainingsgestaltung, weil man mit der mehr an Energie, die man durchaus umsetzen konnte, das in die Trainingsplanung nicht richtig integriert hat. Aber kurzum, per se macht Kreatin erstmal nicht ein erhöhtes Verletzungsrisiko. So, und das alles erstmal mit Blick auf Muskulatur. Da kommt Kreatin her. Seit Jahrzehnten wird Kreatin im Fitnessbereich, im Kraftsport, im Hypertrophietraining angewendet. Es war auch lange Zeit genau in diesem Nischenbereich unterwegs. Na, für bestimmte Sportlerinnen und Sportler durchaus geeignet, aber nicht für die Allgemeinbevölkerung und nicht notwendig. Und auch schon sehr lange weiß man, dass der Hauptteil des Kreatins gespeichert ist in der Muskulatur, 95%, aber diese 5% an Kreatin, die sich eben an anderen Geweben und Organen verteilen, sind eben auch spannend für Forschung und potenzielle Anwendungsbereiche. Und hier steht im Vordergrund vor allen Dingen das Gehirn und die Funktionsweise von Kreatin. Das Gehirn macht etwa 2% unseres Körpergewichts aus, verbraucht aber allein schon in Ruhe 20% unserer Energie. Also haben wir ein energetisch extrem teures Organ. Das ist gut, dass wir es haben, aber Energie muss natürlich zur Verfügung gestellt werden. Und auch das Gehirn braucht für Denkprozesse schnell verfügbare Energie. Und auch das Gehirn besitzt ein Kreatin-Phosphokreatin-System, also ein Umwandlungssystem, was Energie schneller zur Verfügung stellen lässt. Warum? Weil auch eben Nervenzellen schnell viel Energie zur Verfügung haben müssen und diese quasi puffern müssen. In Phasen hoher Konzentration, wenn zum Beispiel Schlafmangel besteht, bei akutem Stress, bei intensiver Informationsverarbeitung. Und die aktuelle Forschung deutet genau das an. Kreatin könnte unter bestimmten Bedingungen helfen für Themen rund um mentale Ermüdung, bei Schlafentzug, bei hoher kognitiver Belastung. Sicherlich auch ernährungsbedingt bei einer niedrigen Ausgangsversorgung mit Kreatin und auch in bestimmten neurologischen Kontexten, also auch Krankheitsbilder, neurodegenerative Erkrankungen werden hier diskutiert. Man muss ehrlicherweise sagen, dass die Datenlage noch nicht so robust ist wie bei dem Thema Muskelstoffwechsel und Training. Da ist es relativ klar. Aber es ist durchaus ein erstmal physiologisch spannendes Thema. Forschungen sind quasi gerade auch mit dabei, genau hier den Einsatz von Kreatin zu verwenden. Gerade rund um Konzentration, bessere Energieversorgung im Gehirn. Wer aber schon mal eine Aussage gehört hat, dass Kreatin einen vielleicht schlauer machen wird, das gilt an der Stelle genauso wenig, wie es an der Muskulatur gilt, dass Kreatin automatisch für mehr Muskelmasse sorgt. Es braucht das passende Training dafür und das Gehirn quasi braucht auch die passenden Denkvorgänge dafür, dass wir vielleicht wirklich schlauer werden können. Kreatin kann aber die Energieversorgung sicherstellen, bei energetischen Engpässen quasi aushelfen. Und es ist durchaus hochinteressant, diesen Bereich zu erweitern. Gleichzeitig haben wir für Kreatin einfach auch eine gute Datenlage und auch eine Sicherheitsdatenlage. Und wenn wir weitergehen und uns Kreatin in der Anwendung anschauen, nicht nur für Energieversorgung auch im Gehirnstoffwechsel, sondern auch das Thema Alterung oder gesund alt werden, auch da gibt es eine spannende Perspektive. Denn wenn wir über Altern sprechen, bedeutet es häufig weniger Muskelkraft, weniger Schnellkraft, schlechtere Balance, geringere Reservekapazitäten, längere Regenerationszeiten. Und dann wissen wir in der Folge mehr Sturzrisiko und auch weniger Selbstständigkeit und Gebrechlichkeit, die unter Umständen entstehen kann im Alter. Jetzt kommt die entscheidende Frage: Ist das ein Muskelproblem oder vielleicht durchaus auch ein Energieproblem? Und ja, man muss sagen, es ist oft beides. Gerade ältere Menschen profitieren nicht primär nur von mehr Masse oder mehr Muskulatur, sondern, naja, funktionell im Alltag besser aufstehen können, besser die Treppen steigen zu können, Lasten tragen zu können, Stürze abfangen zu können und auch aktiv bleiben zu können. Und hier zeigt uns die Datenlage, dass Kreatin in Kombination mit Krafttraining sinnvoller sein kann als das Training alleine. Es bezieht sich insbesondere auf ältere Menschen und das ist enorm relevant, denn vielleicht ist Kreatin weniger ein Supplement nur im Einsatzbereich der Sportlerinnen und Sportler, junger Menschen, die jetzt Kraftzuwachs einsetzen wollen. Und es ist mehr ein Werkzeug für den Energie- und Muskelstoffwechsel für ältere Menschen, um funktionell im Alltag besser zurechtkommen zu können, um die Muskelenergieversorgung sicherzustellen. Natürlich braucht es auch hier die Bewegung, aber es ist auch hier ein spannender Ansatzpunkt. So, und dann stellt sich die Frage, ein durchaus sicher untersuchtes Supplement als Kreatin in der Anwendung Wie wende ich das dann letztendlich an? Früher wurde das im gerade Hypertrophiesport etwas komplizierter aufgebaut. Hier wurde immer von den sogenannten Ladephasen gesprochen. Was heißt das im Konkreten? Man geht mit höheren Dosierungen in der Supplementierung rein und reduziert es dann um die Wochen auf ein Grundniveau von 3 bis 5 Gramm pro Tag. Diese 3 bis 5 Gramm tauchen gleich nochmal auf, aber in so einer Ladephase werden dann unter Umständen 20 Gramm täglich für 5 bis 7 Tage als quasi Initialdosis verwendet und dann langsam weiter reduziert. Und auch hier gibt es Forschung zu. Macht es Sinn, eher eine Ladephase mit Kreatin zu machen oder reicht es aus, eine Basisdosierung einzusetzen? Und es zeigt sich relativ klar, der Vorteil einer Ladephase ist nicht allgemein gegeben, dass man das unbedingt machen muss. Eine grundsätzliche zusätzliche Versorgung mit Kreatin macht durchaus Sinn. Heute werden eigentlich typischerweise diese 3 bis 5 Gramm in der täglichen Anwendung empfohlen. Nochmal, wie gesagt, Bindung von Wasser, Hydrationsveränderungen in der Muskulatur kann dazu führen, dass sich das Gewicht etwas verändert. Setzt man es ab, reduziert sich auch wieder das Gewicht. Das Wasser wird wieder ausgeschwemmt. Und diese 3 bis 5 Gramm hört man, sieht man und wird auch in Studien typischerweise immer wieder untersucht. 5 Gramm finden wir da ganz häufig. Dann braucht zwar die Speicherfüllung etwas länger, aber es ist einfacher, es ist besser verträglich. Und die Verträglichkeit ist durchaus auch relevant. Es kann durchaus möglich sein, dass es zu Verdauungsproblemen kommt, wenn man Kreatin verwendet. Und das ist durchaus ein Punkt, entweder die Dosierung mit anzupassen oder herauszufinden, dass es für einen selbst nicht optimal geeignet ist. Es gibt eine andere Berechnungsgrundlage, quasi auch eine körpergewichtsbezogene Orientierung. 0,03 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht täglich ist eine Möglichkeit. Das ist wissenschaftlich etwas sauberer und eher so eine pauschale Faustformel, an der man sich orientieren kann, also 0,03 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht täglich. Dann auch ein wichtiger Aspekt, wann nimmt man Kreatin ein? Die einen sagen immer, okay, ich muss das logischerweise direkt vor dem Training anwenden oder auch die anderen sagen direkt danach. Am Ende ist das Timing weniger entscheidend. Kreatin ist kein Booster, auch kein Energiebooster, den ich einmal einnehme und dann mein Training sofort besser absolvieren kann oder unmittelbar merke, dass ich vielleicht kognitiv leistungsfähiger werden könnte, sondern wir haben immer den Prozess der Ladephase. Also ich brauche eine gewisse Versorgung. Am Ende ist also entscheidend nicht der Zeitpunkt am Tag, wo ich es einnehme oder auf welche Dosierung ich das aufteile, sondern dass man es einnimmt. Vielleicht gibt es einen kleinen Vorteil, es kurz vor dem Training einzunehmen, wenn man es auch schon gewohnt ist. Aber es wirkt über Speicherfüllung und von daher ist die Konstanz der Einnahme deutlich wichtiger als das Timing am Tag. Ein weiterer wichtiger und viel diskutierter Punkt, den Menschen, die sich mit Kreatin schon mal auseinandergesetzt haben, kennen, ist die Frage, welche Verbindung ist am besten geeignet? Grundsätzlich, wenn man sich umschaut, in welcher chemischen Verbindung Kreatin eigentlich vorliegt, in unterschiedlichen Präparaten, finden wir immer wieder Kreatinmonohydrat. Und Kreatinmonohydrat ist an vielen Stellen verfügbar und natürlich gibt es hier Qualitätsunterschiede, die nach Hersteller immer noch mal mit berücksichtigt werden müssen. Aber rein auf Ebene der wissenschaftlichen Datenlage sind die meisten Untersuchungen mit Kreatinmonohydrat durchgeführt worden. Deswegen kann man sagen, Kreatinmonohydrat ist die bestuntersuchteste Form des Kreatins, was quasi zur Verfügung steht. Am besten belegt mit Blick auf Wirksamkeit, Sicherheitsprofile, dieses Thema der Speicherauffüllung, da wurde das alles mitgemacht. So, und am Markt gibt es aber unterschiedliche Kreatinverbindungen, Kreatin HCl beispielsweise, Nitrat, gepuffert, Ester, Matrixkomplexe. Die Problematik dabei besteht eigentlich darin, dass wir zwar mit Kreatin dann unterschiedliche Verbindungen haben, die durchaus auch eine Berechtigung haben, wenn man sagt, wie gut kann es aufgenommen werden im Darm, wie gut ist die Verfügbarkeit. Aber ganz klar, die Datenlage mit Blick auf das, was wir gerade schon besprochen haben, für den Muskelstoffwechsel, in der Supplementierung, für die Gehirnleistung, für die Anwendung bei älteren Menschen, da muss man klar sagen, es ist immer mit Kreatinmonohydrat durchgeführt worden. Und von daher haben wir da einfach die beste Evidenz. Die anderen Verbindungen heißen keineswegs, dass die nicht funktionieren. Man muss aber relativ sicher einschätzen, passt der veränderte Preis und die Untersuchungen, die vielleicht damit gemacht worden sind, gerade zur Bioverfügbarkeit, also mit anderen Verbindungen zur Bioverfügbarkeit, passt das für mich, dass ich das eher anwenden würde oder bleibe ich bei Kreatinmonohydrat? Beides ist möglich. Am Ende ist der wirklich wichtige Punkt, Kreatin muss in den Zellen ankommen, die Speicher auffüllen und dann die Energieversorgung sicherstellen. So, und wenn wir das quasi zusammenfassen und versuchen zu verstehen, müssen wir der Frage nochmal nachgehen, für wen ist dann jetzt Kreatin eigentlich wirklich geeignet? Besonders sinnvoll und auch plausibel, und ich glaube, es wird relativ klar, ist nach wie vor der Bereich in der sportlichen Aktivität. Das heißt Menschen, die Krafttraining betreiben. Aber, und das würde ich eben unterstreichen, auch ältere Menschen, die trainieren oder im Idealfall auch anfangen sollten zu trainieren. Es ist an der Stelle nochmal erwähnt, nie zu spät, auch mit Krafttraining zu beginnen. Es muss nicht unbedingt sein, sofort mit Kreatin zu starten, aber gerade wenn die Energieversorgung in der Muskulatur nicht gut sichergestellt ist, ist das eine sinnvolle Ergänzung und nicht nur im Leistungssportgedanken gedacht. Also ganz klar, in dem Trainingsbereich macht Kreatin Sinn. Und Achtung, nicht nur für intensive Krafttrainings, sondern wie auch schon erwähnt, alles, was mit Schnellkraft, Explosivität, Sprint und Ähnlichem zu tun hat, auch hier kann es extrem sinnvoll sein. Dann können Menschen mit vegetarischer und veganer Ernährung durchaus auch von Kreatin profitieren für die eigene Energieversorgung. Ja, wir alle produzieren Kreatin in unserem Körper selbst. Endogene Produktion hatten wir angesprochen. Im Grammbereich ja, aber wir haben die von außen zugeführte Menge eben quasi nicht mit vorhanden. Eine Ergänzung ist möglich und es gibt synthetische Formen, die quasi auch als vegan eingestuft werden können. Also ist das durchaus eine Möglichkeit. Und hier auch nochmal für das Thema der Energieversorgung, im Idealfall natürlich auch im Trainingskontext. Und für die Menschen, die sich selbst nicht als vegetarisch und vegan einordnen würden, aber trotzdem eine niedrige Zufuhr von tierischen Lebensmitteln haben, ne, weil wir quasi Kreatin, wenn dann eher in Fleisch und Fisch finden würden. Auch hier kann man überlegen, Kreatin quasi als Ergänzung mit einzubauen. Es ist nicht essentiell, weil der Körper es selbst produzieren kann, aber im Optimierungsgedanken für mehr Energie, für mehr Leistungsfähigkeit ist es durchaus sinnvoll. Wer hat aber dann noch Vorteile von der Anwendung mit Kreatin? Ja, Menschen mit hoher körperlicher Belastung, aber auch mentaler Belastung. Hier ist es sehr spannend, das auch im therapeutischen Kontext durchaus mit einzusetzen und auch zu empfehlen, in den eben erwähnten Dosierungsbereichen als zusätzlicher Energielieferant, gerade im Alltag. Körperlich ist relativ klar, mental würde ich an der Stelle auch noch mit ergänzen. Und wenn wir den Bereich verlassen aus dem Lebensstilkontext, ernährungsbedingt, trainings-, sportbedingt, Alterung, sollten wir auch nochmal auf die therapeutische Anwendung schauen oder ergänzende Anwendung, gerade bei Themen rund um mentale Erschöpfung, Schlafmangel, Menschen, die sich nach Erkrankungen in ihrer Rekonvaleszenz befinden, kann es eine sinnvolle Ergänzung sein. Und das wird sich aber noch zeigen bei verschiedenen neurologischen Fragestellungen. Also immer dann, wenn wir ein Energieverteilungsproblem im Gehirn haben, neurodegenerative Erkrankungen. Auch hier könnte Kreatin eine spannende Komponente sein. Es erklärt sich erstmal physiologisch. Da warten wir aber doch nochmal die Datenlage ab. So, und wenn wir sagen, auf der einen Seite ist es für viele gut geeignet und es gilt als sicher und es kann gut angewendet werden, müssen wir trotzdem einmal drauf schauen, warum es dann vielleicht für manche auch nicht geeignet sein kann. So, das heißt, dieser komplett blinde Einsatz und jeder muss es nehmen, wäre ich etwas zurückhaltender in der Empfehlung. Warum? Weil es kein essentieller Stoff ist. In den eben erwähnten Szenarien kann es durchaus Sinn machen und bestimmte Populationen sollten darauf achten, ob sie es wirklich gut anwenden können. So, das eine Thema ist, wenn vielleicht die Nierenfunktion eingeschränkt ist, es verschiedene Nierenerkrankungen gibt oder vielleicht auch schon im Vorfeld auffällige Nierenparameter, muss man sich überlegen, ob man Kreatin wirklich mit einsetzen kann. Warum? weil das ist auch eine Frage, die sich immer wieder stellt, schädigt eigentlich Kreatin die Nieren? Da können wir relativ klar sagen, bei gesunden Menschen schädigt Kreatin die Nieren nicht. Warum haben wir aber dann häufig auffällige Nierenparameter? Es ist relativ simpel zu erklären. Kreatin, wenn es quasi verbraucht und wieder abgebaut wird, irgendwann ist das ja der Punkt, wird es abgebaut in Kreatinin. Und für die Menschen, die sich mit Nierenlaborparametern auskennen, wissen, Kreatinin ist einer unserer Laborparameter, um die Niere zu beurteilen. Der Wert wird ansteigen und wir haben einen auffälligen Wert und wir würden es interpretieren als eine Störung im Nierenstoffwechsel oder Problemen an den Nieren. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. So, kurz gesagt, für gesunde Menschen ist die Kreatinverwendung unproblematisch. Es kann Kreatinin verfälschen im Wert. Das sollte man mit berücksichtigen. Darf man auch immer noch mal bei Patientinnen und Patienten mit abfragen. Aber klar ist, wenn Nierenerkrankungen bestehen, sollte nicht unbedingt zusätzlich Kreatin eingenommen werden. Man muss das definitiv besprechen und einordnen, ob es da überhaupt einen positiven Nutzen gibt. Und auch bei komplexer Medikation sollte man nochmal mit berücksichtigen, ob jetzt eine zusätzliche Kreatineinnahme wirklich sinnvoll und notwendig ist. Schwere Systemerkrankungen, auch da muss man sicherlich mit berücksichtigen, also Nierenfunktion und Leberfunktion, die unter Umständen mit eingeschränkt sind, die quasi auch die Umwandlung oder die Produktion mit einschränken können, sollte man immer separat und individuell betrachten. Und von daher, ja, gibt es ein paar Bereiche, wie letztendlich immer, auch wenn ich von außen etwas anwende, dass ich die Vorerkrankung mit berücksichtige. Aber am Ende ist der Bereich überschaubar. Für viele Menschen da draußen, die sich auch für das Thema interessieren, können mit Kreatin durchaus für den Energiehaushalt eine positive Unterstützung erzeugen. So, nichtsdestotrotz, Kreatin ist weder Wunderstoff noch Gefahrstoff, so könnte man das vielleicht gut einordnen. Es ist ein körpereigenes Molekül mit einer klaren Aufgabe, sehr schnelle Energieverfügbarkeit für jede einzelne Zelle sicherzustellen. Und da haben wir die klar beste Evidenz im Bereich des Krafttrainings, der hochintensiven Leistung und der Trainingsunterstützung und eine sehr spannende Zukunft mit Blick auf gesundes Altern, Funktionserhalt, Gehirnenergie und Gehirnstoffwechsel, Themen rund um Konzentrationsförderung und Verbesserung und natürlich auch das Thema der Belastungsresistenz. Das Kreatinmonohydrat in der Form ist am besten untersucht und auch prinzipiell gut verfügbar. Die praktikabelste Dosierung, die wir immer wieder hören und sehen und finden und auch in Untersuchungen mitgearbeitet wird, liegt zwischen 3 bis 5 Gramm täglich. Nochmal, Konsistenz der Einnahme schlägt das Timing über den Tag, also wann ich es anwende. Und die wohl wichtigste Botschaft, Kreatin ist kein Stimulanz, es ist kein Hormon und es ist auch kein Trick im Bereich des Krafttrainings, Bodybuildings für sich allein. Kreatin ist Teil unserer Biochemie und genau so können wir es mit einsetzen, ganz sachlich, ganz sauber und nicht übertrieben. Vielleicht ist Kreatin deshalb so interessant, weil es uns an etwas erinnert, das oft vergessen wird. Leistungsfähigkeit beginnt nicht nur im Kopf, nicht im Fitnessstudio und nicht in Motivation, sondern in der Fähigkeit des Körpers, Energie bereitzustellen, im richtigen Moment, am richtigen Ort und im Idealfall über unser ganzes Leben hinweg. Und vielleicht reden wir deshalb bei Kreatin nicht über Sport, sondern über die Frage, wie lange ein Mensch leistungsfähig bleiben kann. Liebe Menschen, das war der Deep Dive zum Thema Kreatin. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick zu diesem Thema geben. Also auf der einen Seite keine Sorge und nicht überhypen. Auf der anderen Seite, es ist ein spannendes Thema, es ist eine spannende Anwendung. Die Forschung wird in dem Bereich weitergehen. Wer es aktuell verwendet und positive Erfahrungen damit macht, wunderbar. Immer in Kombination mit Training denken, wenn ich einen Effekt auf die Muskulatur haben möchte. Und von daher danke ich euch sehr fürs Zuhören bis hierher. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Und wenn ihr unseren Podcast mögt und er euch gefällt, freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr den Podcast abonniert, uns eine Bewertung dalasst. Und bis dahin, alles Gute.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf Paracelsus.